Ein kurzer Nachtrag zu Hebräer 6, wo es von den Waschungen oder Taufen steht. Ich habe nachgeguckt, im Griechischen steht da das Wort für Taufen. Ja. Also, es gibt ja verschiedene Taufen. Er hat das ausgeführt. Da steht es auch so. Es geht um Taufen. Okay, ich hatte das so auf dem Herzen, euch etwas zu erzählen, auch wie wir es erlebt haben und wie wir heute überzeugt sind, dass es richtig ist. Und das stimmt total überein mit dem, was Frank gelehrt hat. Wir haben ja im Land viele Gruppen jetzt und Grüppchen, sagen wir mal zwei Ehepaare und zwei Single-Personen, die sich zusammenfinden, die frustriert sind, die wissen, wir müssen etwas finden, was von Gott ist. Wir wollen Gemeinde sein, wir wollen es richtig machen. Was machen wir aber eben? Jetzt sind wir zu fünft oder zu sechst. Wer macht denn den Ältesten? Und wo ist das Diakonenteam? Und so. Zwei Pastoren trafen sich und eine der ersten Fragen ist ja immer, wie viele Leute hast du denn in der Gemeinde? Gell? Also der Erste stellt die Frage, der andere sagt, ja, wir sind so. Sind noch nicht so viel, so 12, 13. Und du? Da sagt er, wenn die Schwiegermutter mitkommt, sind wir zu dritt. Aber so darf das auch ruhig anfangen. Aber wie sieht das dann aus, wenn das so anfängt, gell? Die Schwiegermutter ist ja nicht immer diejenige, die alles verdirbt. Absolut nicht. Wie hat es denn der Herr Jesus gemacht? Das ist ja, gell, wie macht es Jesus? Wir müssen neu lernen, glaube ich, immer wieder zurückzudenken und zu reflektieren. Wie steht es geschrieben? Was hat Jesus gesagt? Was hat er gemacht? Wie meint Gott das? Zwei oder drei? Ich habe eben gedacht, es gibt eine Mini-Gemeinde, die Baby-Gemeinde, die kann aus zwei oder drei Menschen bestehen. Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei zusammenkommen, aber Achtung, in meinem Namen, wegen mir, wegen der Dinge, die mich interessieren, die ich befohlen habe, wegen meiner Ziele, wegen meines Reiches, wenn da zwei oder drei sind, da bin ich mitten unter ihnen, gell? Das kennen wir alle, haben wir schon zitiert. Dürfen wir auch zitieren, dürfen wir auch in Anspruch nehmen und erwarten, aber die Voraussetzung ist, es geht um mich, sagt Jesus, und nicht um euch. Das müsst ihr gelernt haben. Dann ist das schon eine Babygemeinde. Und die Embryogemeinde, das ist also noch die Gebärmutter, so kann man es vielleicht auch ausdrücken. Das ist jetzt noch nicht die Ortsgemeinde mit diesen Strukturen, die wir finden, sondern das ist embryonal, da ist ein Anfang, da ist ein Lebenskeim gelegt worden, da sind wiedergeborene Menschen. Das sind Kinder Gottes, die dann eine Gemeinde bilden werden. Und was hat Jesus gemacht? Er hat eines Nachts gebetet, wohl die ganze Nacht, und hat gesagt, Vater, welche Männer muss ich aussuchen? Zeig sie mir. Und am nächsten Tag hat er sie ausgewählt. Folge mir nach. Oder vielleicht ging es auch über mehrere Tage. Das kann man nicht so genau sehen. Aber in kurzer Zeit hat er 12 ausgesucht. Und er wusste von jedem, das ist der, den der Vater mir gezeigt hat. Inklusiv der 12. namens Judas. Er wusste von Anfang an von dem, was das für einer ist. Und den hat er auch ausgewählt, weil Gott es ihm gezeigt hat. Das ist auch ein Mysterium, gell? Gott sagt seinem Sohn, such den Verräter auch aus und mach ihn zu einem Jünger. Nun, dann vorhin hat Frank gesagt, die Gemeinde muss in allererster Linie die Wohnung Gottes sein, eine Behausung Gottes im Geist. Gott wohnt bei den Menschen, das ist sein Wunsch. Ich will mein Zelt bei euch aufschlagen. Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Jesus wählte Jünger aus, Markus 3, Vers 14, damit sie bei ihm seien, steht da. Das ist Punkt 1, damit sie bei ihm seien, um ihn. Und dann auch, damit er sie aussende. Das kommt auch, aber erst nachher. Also die Bibel gibt uns immer die schöne Reihenfolge. Die richtige, die Priorität ist, dass sie bei ihm seien. Und er wohnte als der Sohn Gottes tatsächlich bei 12 Jüngern. Er hat da sein Zelt aufgeschlagen. Bei unfertigen Menschen, die aber willig waren, ihm nachzufolgen. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr mit mir kommt, ihr müsst eins wissen, ich habe nichts, was ich euch anbieten kann an Komfort. Des Menschensohn hat nicht einmal einen Stein, den er sein eigen nennt, zum den Kopf drauflegen heute Nacht. Willst du mitkommen? Er hat alle Menschen, die Jünger sein wollten, gelehrt, was das bedeutet, was das kostet. Wer mir nachfolgen will, wer das will, das bewusste Wollen, in dem Wissen, was es kostet und bedeutet, wer mir nachfolgen will, der, was ist das Erste, was der tun muss? Der verleugne sich selbst. Und zweitens, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Sein Kreuz, nicht meins. Meins nehme ich selbst auf mich. Aber es gibt eine Entsprechung für dich. Du hast auch ein Kreuz und an dieses Kreuz musst du deine alte Natur nageln. Und da sollst du sie lassen. Und das hat er ihnen vorgelebt. Und er hat sie gelehrt. Seine Werte, wie man miteinander umgeht. Gell? Was fällt dir dabei ein? Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihr ihnen zuerst. Erwartet nicht, dass sie erst mit euch freundlich sind und nachsichtig und vergebungsbereit und lieblich und sanft und säuselnd. Sondern macht ihr das erstmal. Und dann, also seid ihr Vorbild, geht ihr voran, macht ihr den ersten Schritt, geht ihr 2 Meilen mit, wenn euch einer um 1 Meile bittet. Segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Vergebt einander. 7 mal 70 Mal. Und wir sind ja schon geschockt, wenn wir 7 Mal an einem Tag dasselbe Ding vergeben sollen. Bei unserem eigenen Ehepartner, den wir lieben. Also diese Dinge hat er sie gelehrt. Das ist ja alles knochenhart. Gell? Das ist eigentlich unmöglich. Das hat ja mit Sterben zu tun. Er hat sie das gelehrt. Und kurz bevor er auffuhr in den Himmel, hat er gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Indem ihr sie tauft, kommt die ganze Tauflehre ins Bild wieder, und indem ihr sie halten lehrt, alles das, was ich euch befohlen habe. So, wenn wir nun heute uns vorstellen, wir haben so kleine Embryo-Gemeinden, kleine Gruppen, die sich zusammenfinden. Herr Jesus, wir wollen dein Reich bauen. Wir lieben dich. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen auch den Frust hinter uns lassen, die Enttäuschungen, die Zusammenbrüche. Den Verrat, die Schmerzen, das heilst du auch alles. Das soll hinter uns bleiben, aber hier ist jetzt was Neues. Wie gehen wir vor, wenn wir zu 5 sind oder zu 6 oder 7 Leute, die sich in einem Keller treffen und sich über Gottes Wort unterhalten? Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir in den letzten Jahrzehnten zu schnell vorangegangen sind oder zu wenig vorsichtig, zu wenig aufmerksam. Wir haben gesagt, oh, hier sind 10, 12 Leute oder 15, 20, lasst uns Gemeinde werden. Ohne dass wir sichergestellt haben, dass das Jünger und Jüngerinnen sein wollen. Sein wollen. Das müssen keine fertigen Jünger sein. Jesus hat ganz unfertige junge Männer genommen. Aber nach 3 Jahren hatten die was begriffen und gesehen und waren in ihren Herzen berührt. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Und dann hat er sie später ausgesandt. Gesagt, wartet aber noch, bis der Heilige Geist kommt. Er hat diese auch noch nicht fertigen Leute dann ausgesandt. Aber vorher hat er sie zu Jüngern gemacht und hat ihnen gesagt, was ihr tun müsst, das fordere ich von euch, das ist ein Befehl. Ja? Das ist ein kategorischer Imperativ gewesen. Geht hin und macht zu Jüngern. Zack. Und da beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Und deswegen müssen wir auch heute noch, nachdem 2000 Jahre um sind und der Herr diesen Befehl noch nicht widerrufen hat, müssen wir das doch auch machen. Haben es aber nicht gemacht. Also lasst uns Buße tun, das heißt umdenken und eine neue Richtung einschlagen. Und sagen, willst du ein Jünger sein? Dann sagt er vielleicht, also wie ich Willi kenne bis jetzt, sagt er, ja, das will ich. Willi, weißt du, was das heißt, ein Jünger zu sein? Dann muss ich ihm das erklären, was ihn das kosten wird. Jesus hat das gesagt, wer Vater und Mutter und Sohn und Tochter und Äcker und Häuser mehr liebt als mich, was ist mit dem? Der kann nicht. Das ist wichtig. Jesus sagt nicht, den hasse ich oder den missachte ich oder den will ich nicht. Sondern er sagt, es geht nicht. Das ist nicht zu machen. Gell? Das ist genauso wie im alltäglichen Leben. Wir wissen, was man machen muss, um dies oder das zu bekommen. Um ein Abitur zu bekommen, musst du heute wie viele Jahre aufs Gymnasium? Bei euch? 12, 13 Jahre. Und da musst du büffeln. Wenn du clever bist und einen hohen IQ hast, dann musst du nicht so viel büffeln. Die anderen müssen mehr. Aber du musst diese Jahre absitzen und lernen und Prüfungen schreiben, jedes Jahr. Und die Zeugnisse nach Hause bringen und ach du liebe Zeit. Und dann am Ende kommt das Abi. Dann kommt das Abi. Du musst das machen, das weiß jeder. Und wenn du einen Doktortitel haben willst, einen echten meine ich. Wir haben heute darüber gesprochen, dass man die ja kaufen kann. Ja, das ist ja verrückt. Ich bin in größter Versuchung, mir einen Dr. Theo.
Aber du hast ja jemanden da, was du wieder.
Aber wenn du einen echten Doktortitel haben willst, dann musst du auf die Uni und dieses Fach belegen und das büffeln. Und dann kriegst du ihn. Das kostet dich was, gell? Und dann musst du die, wie heißt das, diese BAföG hinterher zurückbezahlen und alles das. Ne? Ja. Und Jesus sagt genau das. Wenn du 10 Minuten nach Abflug des Flugzeugs kommst, das in deine Ferien fliegen soll, dann kriegst du es nicht. Gell? Ja, dann ist es weg. Wir standen einmal in Indien auf einem Provinzflughafen und sahen noch beim Ankommen, wie unser Flugzeug abhob. Ja? Du, das war weg. Da konnten wir jetzt beten und machen. Das war weg, definitiv. Es hat uns 3 Tage gekostet. Gott hat das gesegnet, alles. Dann mussten wir neue Tickets kaufen und sind über Colombo in Sri Lanka zurück und nach Paris geflogen, anstatt... Ach, du liebe Zeit. Das gibt dann so Sachen, ne? Doch Gott hat aber immer Wege. Wir sind ja wieder nach Hause gekommen. Er bringt uns auch nach Hause. Aber wir können den Weg abkürzen, wenn wir den schwierigen Weg, den scheinbar schwierigen wählen, anstatt den bequemeren. Der bequemere ist immer der längere und der teurere macht Jünger. Petrus, Johannes, Judas, Jakobus, Andreas, Philippus, macht Jünger. Indem ihr sie tauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, die fundamentalen Dinge von heute Morgen, und indem ihr sie alles halten lehrt, das bedeutet es, sie zu leben lehrt, wie sie diese Lehren, die ihr als wahr erkannt habt, in ihr Leben umsetzen, in ihre Familien hinein, und es multiplizieren, das ist die Genetik Gottes für Gemeinde. Jünger zu machen. Und wir schlagen uns heute mit Gemeinden herum, ich sage das mal etwas negativ klingend vielleicht, aber wir haben Not und Mühe, aus bestehenden Gemeinden eine Truppe von Jüngern zu machen. Und ich möchte sagen, es geht gar nicht. Wir könnten uns eigentlich die Mühe sparen. Wir sollten sie alle fragen, willst du wirklich jünger werden? Studiere einmal das durch, was das bedeutet, und dann sag uns in 6 Wochen Bescheid, wenn du darüber gründlich nachgedacht und gebetet hast. Das ist, was dran ist. Das andere ist alles Kirchespielen. Das andere ist ein Verschnitt. Das ist nicht mehr echt, das ist Rumverschnitt anstatt Rumpur. Ja, das sind Möchtegern-Jünger, die behaupten, ich bin Jünger. Ja, Gottes Wort ist mir das Wichtigste. Der Herr kommt bei mir an die erste Stelle, immer. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann siehst du. Wie Frank eben sagte, wenn dann die Ältesten gewählt werden und du bist nicht dabei, dann kommen Motivationen ans Licht. Dann kommen auch andere Dinge ans Licht, nicht nur Motivationen. Richtig, Emotionen. Und hinterher brauchen sie Absolutionen. Ja, das wäre mein Vorschlag, ihr Lieben, dass wir das bedenken, wenn wir wirklich Gemeinde Jesu erleben wollen. Dann lasst uns doch bei ganz klein unten anfangen. An der Basis. Meine Frau, von der weiß ich, sie wollte, als sie sich bekehrte, unbedingt eine Jüngerin Jesu werden. Sie hat sich kurz nach mir bekehrt, weil es nicht mehr zu leugnen war, dass Veränderungen in meinem Leben stattfanden. Weil ich wusste, ich habe jetzt gewählt. Gott hatte mich vor die Wahl gestellt. Du gehst verloren. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Ich will dich retten. Willst du das? Da habe ich ja gesagt. Natürlich will ich gerettet werden. Da sagte er, ich werde dich retten. Es gibt eine Bedingung. Ich sage, welche? Dass du meinen Sohn Jesus Christus als deinen Erlöser und Retter und als deinen König akzeptierst. Und ich wusste, das war ein Sekundengespräch, ich wusste ganz genau, was er meint. Das sind 2 verschiedene Schuhe, die aber zusammengehören. Retter und König. Damit kann ich laufen. Nur Retter geht nicht. Hält nicht. Er ist mein König. Und dann hat sie sich auch bekehrt und hat gesagt, Vater, ich will ein richtiger Christ sein und nicht nur eine Karikatur. Ich will Jüngerin sein. So sind wir gestartet, haben aber noch nicht alles begriffen gehabt. In unserem Haus hatten wir dann immer Leute gehabt, die kamen und mit uns Gemeinschaft haben wollten. Ja, da sind die tollsten Sachen passiert. Meint ihr, ich könnte euch eine ganz kleine Session erzählen? Wow, das ist ja komfortabel, ne? Also, wir waren auch gemeindelos, wie viele von euch im Moment, weil wir gemerkt hatten, wir passen nirgendwo rein. In jede Gemeinde, wo wir hineinkommen, fühlen wir uns wie ein kleiner Fisch, der gegen den Strom schwimmen muss. Das passt alles irgendwie nicht. Also, Herr, was sollen wir machen? Dann saßen wir in unserem Haus. Tja, und dann fragte uns ein junger Mann, könnte ich bei dir vielleicht mal so ansaugen? Die Schweizer, die haben so einen Ausdruck, kann ich bei dir ansaugen? Ich war auf einer Kurzbibelschule, sagt er, und da habe ich erst mal gemerkt, ich weiß ja überhaupt nichts über das Wort Gottes. Und das möchte ich aber nachholen. Könnten wir über Gottes Wort reden bei dir zu Hause und könntest du mich lehren, mir helfen? Und damals war ich unterwegs die ganze Woche in Bayern und Baden-Württemberg als Reisender. Und ich sagte, das gibt nur eine Möglichkeit, dass du samstags zum Frühstück kommst zu uns. Lade ich dich ein. Ich habe Heidi gar nicht gefragt. Dann kam er am ersten Samstag und brachte schon jemand mit. Und dann haben wir gefrühstückt, über Gottes Wort gesprochen. Das ging so bis 12. Am nächsten Samstag brachten sie noch 2 mit. Und das ging innerhalb von 4 Wochen, hatten wir 20 Leute an unserem Tisch. Und die Krümelmenge wurde immer größer und das ganze Ding ging bis nachmittags um 3. Und das entwickelte sich zu einem Hauskreis, so haben wir das damals genannt. Und da brachte jeder irgendwie mal jemand mit. Und eines Tages hat ein junger Mann, der hatte sich bekehrt bei uns, gründlich, der brachte eine alte Freundin mit, mit der er wohl zusammenarbeitete. Und die war schon mal bei Jesus. Und als sie dann zu uns kam, hat sie am selben Abend klare Sache gemacht mit dem Herrn. Einen riesen Zusammenbruch und ihr Leben übergeben. Und sagte dann, ich wusste, wenn ich zu euch komme, dann ist das aus mit meinem freien Leben. Ne? Und die hatte mit einem jungen Mann zusammengelebt vorher. Der hatte nun eine andere Freundin bei sich. Und diese andere Freundin, die kam immer zu dieser ersten und fragte sie um Rat. Was soll ich machen mit dem Andy? Der behandelt mich so und so. Und sie konnte ihr dann raten aus ihren früheren Erfahrungen. Man musste so und so machen. Und dann, aber komm mal mit, ich gehe da so in ein Haus, das ist ganz interessant. Dann kam diese zweite Freundin mit und bekehrt sich. Und geht zurück zu ihrem Freund und sagt, es ist jetzt irgendwie vorbei mit uns. So. So entstehen skurrile Dinge. Zwei Wochen später kam er mit so einem großen Jeep, so ein richtiger Macker, gell? Sonnenbrille auf, fuhr auf unseren Hof, die Arme übers Fenster. Dann. Ich wollte mal hören, was ihr mit meiner Manuela hier gemacht habt. Na, sag ich, Junge, wie ist es denn mit dir und Jesus? Das sackte der zusammen hinterm Steuer, kommt rein und bekehrt sich. Und dann hatten wir zum Schluss, die lebten ja alle in wilden Verhältnissen, da hatten wir die beiden Freundinnen, die er früher hatte, und ihn selbst in unserem Haus wohnen. Solche Sachen passieren dann einfach, wenn man im Haus ist und mit Jesus redet, wie wenn er da wäre. Der ist ja da, gell? Und wenn man teilt miteinander und wenn man sich in die Karten gucken lässt und wenn man sein Leben austauscht und wenn man Beziehungen baut. Seht mal, Gemeinde, das sind die Menschen. Das sind nicht Strukturen, sondern die Menschen, die einzelnen, wertvollen, wunderbaren Menschen. Und das Leben dieser Gemeinde ist Beziehung. Und das, was wir jetzt hier haben, das ist wunderbar, aber es sind keine Beziehungen. Es sind Anfänge von Beziehungen womöglich, aber wir schauen noch immer auf den Rücken unseres Vordermannes, hören Predigten an, stehen auf zum Singen oder zum Lobpreis. Das ist gut, aber eigentlich geht es ja um Beziehungen. Das ist die Entsprechung dessen, was Vater, Sohn und Heiliger Geist haben. Die beste Beziehung, die sich denken lässt. Und das soll sich widerspiegeln in der Gemeinde. Johannes, der Alte, ganz am Ende seines Lebens schreibt, Kindlein, liebt einander. Die Überlieferung sagt, dass sie ihn auf einer Bahre in den Versammlungsraum trugen, weil er nicht mehr laufen konnte, aus Altersschwäche. Und dann sollte er predigen und da hatte er auch nicht mehr so viel Luft. Und seine Predigt bestand aus diesen Worten. Das war die Quintessenz, die er gelernt hatte für Gemeindeleben. Kindlein, liebt einander. Klasse, gell? Liebt einander in der Wahrheit. Gott ist Liebe. Und wer in Gott bleibt, der bleibt in der Liebe. Und wer liebt, der ist in Gott, der bleibt in Gott. Das sind alles diese tiefen Erkenntnisse der Apostel. Und danach sehnt sich mein Herz, dass wir diese Qualität von Gemeinde wieder kriegen. Und wir kriegen sie nicht ohne Jüngerschaft. Das ist keine neue Welle, dass es jetzt hier und da über Jüngerschaft geht. Das ist übrigens auch nicht mit Seminaren zu machen. Es ist nur 1:1 zu machen. Dazu möchte ich euch Mut machen, dass wir das anfassen. Denn wenn wir hier eine Reihe von Leuten vorfinden irgendwo und sagen, wir machen jetzt eine Gemeinde aus euch, denn ihr seid ja alle Christen, gell? Glaubt ihr an Jesus? Der kleinste gemeinsame Nenner ist der vorhanden. Gut, dann machen wir Gemeinde. Das geht einfach gegen den Baum. Gemeinde besteht aus echten Jüngern, die durch die Tür gegangen sind. Was Frank heute Morgen gesagt hat, das beeindruckt mich tief. Das ist, was Jesus sagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür. Ich bin die Quelle. Ich bin das alles. In mir habt ihr das alles. Also sucht doch nicht woanders etwas, was so aussieht wie Gemeinde. Tja, das war auf meinem Herzen. Ich dachte, ich sage euch das an dieser Stelle. Es ist jetzt nicht so ein theologisch genau aufgeteiltes Konzept gewesen, aber das lebt in mir. Und das lehre ich auch. Das möchte ich den Leuten vermitteln, dass sie es so machen. Das wird uns viel Quälerei ersparen. Viel Enttäuschungen. Ich glaube, dass Gott auch sagt, ich will gerne Schluss machen mit euren vielen Enttäuschungen. Ich will euch rausheben aus diesem Dschungel, wo man die Orientierung so schnell verliert und wo man dann gar nicht mehr weiß, wo stehen wir denn, was machen wir denn hier eigentlich? Wie sollen wir denn hier je rauskommen? In die Klarheit, in diese Himmelssphäre, weißt du, wo alles klar ist. Hier geht's lang, Leutchen, hier geht's lang, sei ein Jünger, gib dein Leben hin, sei auch heute bereit zu sterben, sei heute bereit, den zweiten Platz einzunehmen. Ich habe gelesen im Wort Gottes, Frank hat es auch schon erwähnt vorhin, wer von euch, der Größere sein will, der sei aller Diener, und wer der Erste sein will, also der Alleroberste, das liegt in unserer menschlichen Natur, das sein zu wollen, der sei aller Sklave, steht da sogar. Da ist eine Steigerung drin, von Diener zu Sklave. Also er muss sich ganz klein und niedrig machen. Das wird der Erste sein. Leila? Sklave? Ja, so viel von meiner Seite. Axel, hast du noch was? Was dich bis jetzt so vornehm zurückgehalten?
Jetzt bist du die Töne lange. Die Maus.
Das muss dann anfliegen.
Danke.